Messen in der Moderne hört sich an wie ein Kunstgeschichte-Seminar, aber das wollen wir jetzt mit Benedikt Weirer von der Nürnberg-Messe besprechen. Warum wirken Messen heute mehr denn je und was ist das Besondere an persönlichen Begegnungen? Das klingt banal, aber persönliche Begegnungen machen ja das Leben erst lebenswert, oder Bene?
Kann ich nur unterschreiben.
Dann machen wir das die nächste halbe Stunde. Schauen wir uns mal das Messegeschäft von einem echten Profi an.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Jahrhundert-Podcasts Mensch, Maschine, Morgen von Hose und Spörle. Wie immer mit Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, ich grüße dich. Hi.
Und mir, Matthäus Hose von der Komponiers GmbH. Heute haben wir einen Gast, der ist nicht nur Gast, er ist auch Freund, Vordenker und einer der wichtigsten Ansprechpartner unserer Firma, aber auch vor allen Dingen ein Partner von der Nürnberg-Messe, Benedikt Weirer, Executive Director der Nürnberg-Messe. Hi Bene.
Herzlichen Dank für die Einladung. Servus, Matthias. Servus.
Schön, dass du da bist.
Ist okay, wenn wir uns duzen?
Ja.
Machen wir heute mal.
Ja. Wie geht's dir mit dem Leistungsdruck, nachdem er dich so vorgestellt hat?
Ist okay.
Kommst du mit? Ja, das alles ist klar.
Der Bene und ich haben schon viele Messen und Standpartys und so unsicher gemacht und hatten schon viel Spaß zusammen. Und wir drei schauen eigentlich auch aus wie Neandertaler. Wenn Sie den auf YouTube anschauen, werden Sie uns beipflichten. Und irgendwie Neandertaler, Lagerfeuer, Tiergrillen, irgendwie ist Messe auch wie ein Lagerfeuer, oder?
Ja, das ist ein schönes Bild, das unser CEO immer zitiert. Menschen sitzen ums Lagerfeuer rum und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und im Endeffekt, wenn man es wirklich übersetzt, dann ist Messe auch so ein bisschen wie ein Lagerfeuer, wo man drumherum sitzt, Menschen trifft und Geschichten erzählt.
Ja. Produkte haben Narrative. Ja. Der Mensch ist ein geschichtenerzählendes Tier. Ja. Absolut. Produkte, Stories werden vermittelt im Dialog, im Miteinander. Und man trifft sich, ich sag ja immer, dieses, was wir auch in der Pandemie voll erlebt haben oder so, mit diesen albtraumhaften, rein virtuellen Settings. Ja. Das hat funktioniert, aber erstens war es was ganz, ganz anderes. Und zweitens hat es nur funktioniert, weil vorher auch schon Beziehungen in der Realität geknüpft da waren. Ja? Und das ist ja das, was aus der psychologischen Forschung, da können wir gleich wieder dann weiterreden, aber das will ich mal kurz einmal sagen. Virtuelle Settings sind sehr, sehr gut geeignet, um bestehende Beziehungen durch Durststrecken, wo man sich nicht sehen kann, durchzuführen. Um Beziehungen zu knüpfen, sind virtuelle Settings deutlich weniger geeignet.
Ja, geht es gleich ums Thema Digitalisierung. Es gab ja nach Corona, es war 2020 bis 2022 so etwa, gab es ja den Trend, oder das wird alle Messen werden digital werden. Ja. Nürnberg-Messe hat das auch versucht, alle haben es versucht, mussten ja zwangsläufig, weil eben Verbot war, sich zu treffen, wer sich noch daran erinnert, kann man sich heute eben gar nicht mehr so vorstellen. Aber es hat nicht so hingehauen. Und ich habe damals Gespräche gehabt mit Investoren, die haben gesagt, wird es Messen wieder so geben, wie sie damals waren, also vor Corona, also bis zur Embedded World 2020 so ungefähr, wird es wieder so Messen geben. Und da waren sich nicht alle ganz sicher. Ich denke, wir beide waren uns immer sicher, dass Messen wieder so werden. Und dann gab es diese Embedded World im Juni 2022, wenn du dich erinnerst. Das war die erste richtige Messe wieder, die nach Corona stattfinden konnte auf dem Nürnberger Messegelände. Und die ist abgegangen wie Sau. Da war Party, da war Stimmung, alle haben sich so gefreut, sich wiederzusehen, weil die Digitalisierung eben nicht vermitteln kann, was man von Mensch zu Mensch vermitteln kann, oder? Die Messe war für dich auch wahrscheinlich eines deiner beruflichen Highlights, oder?
Also ja, definitiv, weil es wirklich sehr besonders war. Wir waren ja 2020 einer der letzten Großveranstaltungen in Europa, die stattgefunden haben. Durchaus sehr herausfordernd, dann wieder die Vorbereitungen auch 21, wir haben ja ganz normal geplant, dann letztendlich die Entscheidung, auf digital zu gehen. Und dann in unserem Konferenzraum zu sitzen, jeder vor seinem eigenen Bildschirm, und dann irgendwann war es 9 Uhr und dann ging es los und dann war die Messe eröffnet. Das war für uns Messemenschen ganz, ganz grausam.
Komisch.
Zur Informationsvermittlung, und wie du richtig sagst, die Bestandsbeziehungen auch aufrechtzuerhalten, das ist klar, kann man digital wunderbar machen. Aber dann, es war kein Vergleich mehr, 22 im Juni dann die Sommerveranstaltung, es war warm, jeder war gut drauf, jeder hat sich gefreut, dass man sich endlich wieder sieht, dass man sich auch wieder unterhalten kann, face to face, dass man wieder reisen kann, und das war eine unglaubliche Stimmung und so positiv und auch irgendwo, sage ich mal, begeisternd. Ja. Nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besucher.
Es war, da sind sich ja wirklich alle in den Arm gelegen. Ja. Also die ganze Embedded-Branche ist sich auf der Embedded World da in den Arm gelegen. Es war draußen im Messegelände auf der Wiese. Es war Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz würdest du sagen, dass Corona bei den Messen was verändert hat, auch heute noch, jetzt Jahre nach der Pandemie? Oder ist es komplett vergessen?
Ja, na, vergessen ist es nicht, weil dafür ist es noch nicht zu lang her. Ja, mhm. Es ist immer noch da, es ist so manches Relikt ist uns auch geblieben und Relikt jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach so die ganze Desinfektionsspende-Geschichte.
Finde ich auch wirklich toll, ehrlich gesagt.
Also wurde vielleicht früher so ein bisschen vernachlässigt, oftmals auch gern mit Oktoberfestkrankheit dann in Verbindung gebracht, aber das ist, man sieht schon noch ein bisschen. Ich glaube, die Menschen gehen bewusster auf die Veranstaltungen inzwischen, auf die Messen, wählen die Veranstaltungen auch bewusster aus, wo sie sich Zeit nehmen, dorthin zu gehen. Im Umkehrschluss ist aber die Zeit seit Corona, also die verfügbare Zeit, wo Menschen auch auf Messen gehen können, von meinem Empfinden her weniger geworden. Die Leute sind mehr in ihren Terminen gebunden. Wenn man sieht, früher, du warst präsent bis 2020, du hast nicht nebenher noch zwei Online-Termine gemacht, irgendwo am Boden oder an einer Working Station und hast noch deine E-Mails gemacht. Also der Druck auf den Messebesuch an sich ist meines Erachtens höher geworden, einfach durch die Entwicklungen in der letzten Jahre.
Der Kommunikationsdruck, also auch zum Beispiel, wir machen alle Teams-Meetings, Teams hat sich durchgesetzt, ganz klar, würde ich mal sagen. Gab es ja Zoom und gibt es immer noch, aber Teams hat sich durchgesetzt bei den meisten. Und man macht halt dann am Tag 5, 6, 7, 8 Teams-Meetings, was übrigens total krank ist, oder? Wenn wir gleich was zu sagen, aus psychologischer Sicht, aber es passiert halt. Mhm. Früher hast du halt eben keine 7 Termine machen können am Tag, weil du irgendwo hingefahren bist, also face-to-face. Telefonieren ging natürlich schon, da bist du irgendwo hingefahren und bis du wieder hin und zurück fährst, ja, das dauert ja schon mal ein bisschen, also kannst du keine 7 Termine machen. Und da ist die Versuchung schon groß, sich den Tag so voll zu stopfen, weil man ganz ein fleißiger sein will, ja, Fleißbillett bekommt am Ende der Woche vom Herrn Lehrer, dass man vielleicht ein bisschen übertreibt. Was würdest du denn sagen aus psychologischer Sicht, Herr Professor, was macht es mit einem Menschen, wenn er an einem Tag, sagen wir mal, 10 Teams-Termine hat und mit 10 verschiedenen Parteien an einem Tag per Teams spricht, jeweils eine halbe Stunde zum Beispiel? Ja. Was verändert sich da in der Psyche, was verändert sich im Gehirn? Was muss man beachten?
Lass mal die Ebene weg, dass jemand, der dann so viele Termine macht, sich total wichtig fühlen kann. Ne? Dass er dann sagen kann, oh, ich bin so gebookt und ich bin double booked triple und ich bin booked. Triple booked. Mhm. Und das, ich muss relevant sein.
Was vierfach heißt, weiß ich nicht.
Ja, aber auch voll noch mehr halt dann sozusagen. Ja, also verzichten wir mal auf diese Interpretation von Wichtigkeitskonstruktion. Aber reden wir über eine Sache, die wir schön untersuchen in der Forschung. Das sind diese Switching Costs. Von einem Setting rausgehen, auch mit einer Rolle da rausgehen und in Nullzeit eine völlig neue Umgebung kennenlernen. Ja? Na gut, also die klassische Forschung, die sich das angeguckt hat, war beispielsweise bei Lehrerinnen und Lehrern, die von einem Klassenraum, der null aufpasst, in den nächsten, der dann ganz hungrig ist und dann Pubertiere und dann non-pubertiert und alles Mögliche, also auch immer schneller Wechsel. Und das andere war die Callcenter-Forschung. Und aus beiden Forschungsbereichen, sowohl aus der Callcenter-Forschung, bei jedem Anruf, immer neues Thema, setz dich bitte auf Null. Ja? Gerade eben wurdest du angeschrien, setz dich auf Null, geh jetzt wieder freundlich rein. Das ist doch crazy. Ein Mensch kann das nicht. Das große Thema Switching Costs. Und was kam raus, sowohl aus der Forschung an den Lehrkräften, als auch bei der Forschung aus dem Callcenter? Eine Determinante ist Burnout. Das ist natürlich eine Überforderung, ja, wenn man das dann so verdichtet. Teilweise gibt es dann auch so ein paar digitale Tools, das finde ich eigentlich ganz gut, dass du, wenn du auf so einer Plattform bist, wie beispielsweise Teams, ja, dass dann die Software gar nicht zulässt, dass du sofort den nächsten Termin einstellst. Manchmal ist das eingestellt, das finde ich eigentlich ganz
pfiff. Das haben wir nicht, ihr
auch nicht. Habt ihr nicht, ne, genau.
Ja, ich glaube, inzwischen ist es bei uns auch so, dass du, ich glaube, eine halbe Stunde nur 25 Minuten machen kannst.
Genau,
und dann das restliche ist irgendwie 50 Minuten.
Ja.
Kann man aber selber auch einstellen.
Also. Und auch wieder ausstellen. Ja. Ne? Und natürlich, liebe Obrigkeit, ist das natürlich ein Indikator von mehr Leistungsfähigkeit, wenn ich diesen Default ausschalte. Ja? Also du siehst mich, ich habe da eine zynische Perspektive da drauf, weil es geht ja um, dass man was hinkriegt. Ja? Mhm. Und das über die Zeit zu messen, das ist so ähnlich, wie wenn ich die Leistung von Programmierern an Zeilen Code messe. Ja? Es geht um das, was man bewegt hat. Sei es jetzt eine wissenschaftliche Publikation, meine Welt, ja? Sei es ein Event, das erfolgreich gelaufen ist, eure Welt. Ja? Es geht darum, habe ich was erreicht, nicht habe ich Zeit verbracht.
Ja. Ja?
Und ja, also der psychische Preis sind diese Switching-Costs. Und wir wollen auch eine Sache noch ansprechen, nämlich, was du auch gesagt hast, dass durch die digitale Welt auch immer mehr erwartet wird, dass man Sachen parallel bearbeitet. Früher war ich auf der Messe und dann war ich auf der Messe. Jetzt bin ich auf der Messe, aha, ich kriege trotzdem Anrufe und hier kannst du mal eben schnell durchsehen. Und bei mir mit meinen Studierenden ist das auch so. Meine Studierenden, liebe Grüße an euch. Meine Studierenden, die sagen mir ja auch, sie genießen das oft, dass wir uns 2 Tage am Stück, ne, richtig reinversetzen können in ein Thema. Und zwar Begegnung haben miteinander und Begegnung mit dem Thema. Die kommen raus, die sind nachher 2 Tage. Die sind ganz anders im Thema drin. Das ist ganz, eine ganz andere Welt. Ne? Und womit ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind die Pausen.
Mhm.
Denn in den Pausen machen die dann E-Mails, werden wieder rausgerissen. Und übergriffige Führungskräfte melden sich mit Aufträgen zur Bearbeitung. Denn du bist ja nur an der Uni oder nur auf der Messe vielleicht. Ja, möglicherweise.
Ist ja wie Urlaub.
Total, ja.
Deswegen bitte alle Führungskräfte die Pausenzeiten streichen, ist deine Botschaft, oder?
Das ist die ganz, ganz klare Botschaft. Always on, ja. Inzwischen, du, ich weiß gar nicht, manchmal sage ich denen, mache ich gar keine Pausen mehr, sondern ich mache entspannte Inhalte, entspannte Inhalte, weil die Kinder, die Studierenden sind danach ausgeruhter, als wie wenn ich sie in die Pause lasse. Weil dann kommen die gestresst wieder und haben ihre E-Mails nicht alle geschafft. Das ist crazy. Also dieser Multi-Channel-Demand ist viel, viel größer geworden.
Mhm.
Und da konkurriert jetzt auch die Messe. Selbst wenn Leute vor Ort sind, konkurriert sie dann mit anderen Kanälen, oder?
Ja.
Ist doch crazy, oder?
Ja, du selber. Wenn wir uns auf der Embedded sehen oder auf der Enforcetech oder auf der ITSA oder auf anderen Messen, gibt ja auch andere Messegesellschaften, die großartige Messe machen. Wenn wir uns sehen, wir beide unterhalten uns schon, weil wir uns gut verstehen. Aber die Tendenz, mal schnell aufs Handy zu schauen, gerade auf der Embedded, jeder kennt dich oder mich kennen auch ein paar, dann komm mal kurz zu unserem Stand, mach mal kurz das. Du hast schon immer Multi-Channel, immer mehrere.
Mhm.
Wie schaffst du es denn, dass du bei einer Embedded World so weit fokussiert bleibst, dass du denkst, du kannst allen Kunden gerecht werden?
Boah, da müssen wir jetzt die Kunden fragen, ob sie das so empfinden.
Das ist auch eine steile These. Ja. Gut, wer weiß, wie er rüberkommt. Genau.
Bei ein paar Kunden weiß ich es.
Ja, okay, gut.
Es ist im Endeffekt nicht zu viel planen, tatsächlich. Also klar gibt es so ein paar so Fixpunkte, die du immer an den 3 Tagen Messe hast. Da bist du präsent, da bist du nicht in irgendeinem Call oder sonst irgendwas, auch nicht in einem Gespräch am Stand. Und dann einfach auch die spontane Begegnung zulassen. Ja. Das ist nämlich auch ein großes Thema, was Messe einfach kann.
Messe kann das, stimmt. Das hast du aber zum Beispiel bei der Embedded World, das ist ja die größte Embedded-Veranstaltung der Welt, soweit ich weiß. Mhm. Bei der Embedded World hast du natürlich immer Spaß. Also wir hatten mal Corona, bevor es ernst geworden ist, war kurz davor die Messe. Dann war Corona vorbei, da waren alle ein bisschen nervös. Dann war mal, da streikt irgendwie die Lufthansa oder irgendwelche Deutsche Bahn oder irgendwelche Lokführer streiken, irgendwelche. Kann man das rausschneiden, wenn ich jetzt Zipfel sage?
Lokführerpiloten.
Ja, genau.
Lokführerpiloten streiten.
Oder wird mal eine Bombe gefunden oder irgendwas ist immer. Wie schaffst du das, dass du da auf der Messe 3 Tage lang gut gelaunt durch die Hallen läufst? Dass du nicht sagst, weißt du was jetzt?
Naja, gut. Also wenn ich 3 Tage, also du arbeitest ja immer auf diesen Zeitraum hin. Ja, das ist ja egal, welches Thema wir jetzt bearbeiten.
Ist wie ein Auftritt ein bisschen, gell?
Naja, nicht wie ein Auftritt, aber das ist ja der Zweck unseres Berufes. Mhm. Ja, wir machen das ja alle gern und wir arbeiten genau auf die 3 Tage hin. Und da gibt es keinen, nein, machen wir morgen, weil ich habe meine Deadline gerissen, sondern da gibt es halt die harte Nummer.
Das ist der Tag.
Das ist Dienstag, 8 Uhr, die Türen gehen auf. Ja. Ja, so, also muss da alles fertig sein. Und das ist ja ein Stück weit auch diese, sag ich mal, diese Leidenschaft, die wir als Messemenschen ja mitbringen. Und da einfach auch Bock drauf haben, die Leute einfach zu sehen. Du hast ja ganz viel Kontakt mit den Leuten im Vorfeld, aber meistens siehst du dich ja nicht persönlich, sondern das ist dann die persönliche Begegnung vor Ort in den Messehallen, in den Aufbauzeiten, aber in den Laufzeiten. Und das gibt dann natürlich auch wieder Energie, auch wenn es noch so anstrengend ist. Und das ist keine Ahnung, ich müsste mal auf die Schritte schauen, was man so über 3 Messetage zusammenbringt, aber ich würde mal sagen, so an die 100.000, 120.000 Schritte bringst du da schon zusammen. Und ja, das ist, natürlich ist es anstrengend, aber es ist ja auch geil und das ist ja unser Job.
Ja, ja. Bei Embedded World ist ein bisschen wie ein Klassentreffen, ja, der Embedded-Industrie. Es gibt ja aber auch, also überall, ich habe bei der Messe München, bei der Messe Frankfurt, in Hannover, Deutsche Messe AG, Nürnberg Messe. Ich habe da immer denselben Typen Menschen kennengelernt, die solche Messen veranstalten. Das ist immer ein bisschen aufpassen, was ich sage, ein bisschen Wahnsinnige, würde ich sagen. Positiv Wahnsinnige, die immer extrem gerne mit Menschen zu tun haben und einfach Menschen mögen. Sonst kannst du das, glaube ich, nicht machen.
Das ist People-Business. Ja. Ja, das ist, also wenn du Menschen nicht magst, dann vielleicht
mach was anderes.
Dann wär Tierpräparator zum Beispiel.
Ja,
oder Metzger.
Genau.
So. Aber hinten. Nicht vorne. Also im Schlachthof und nicht vorne.
Nicht bei, darf es ein bisschen mehr sein.
Nicht an der Auslage, nicht mit dem goldenen Zeigefinger. Also wir haben über Corona gesprochen. Die Messen haben sich ja nicht so stark verändert. Die Frage digitale Formate haben wir auch besprochen. Sie hießen also quasi, die bedrohen die Messe nicht, die digitalen Formate, sondern sie reichern die Messe an, machen aber auch den Arbeitsalltag der Aussteller und der Besucher nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Und ich glaube, da kommen wir schon an den Punkt mittlerweile, also Social Media, die ganzen Kanäle, die mich mit Nachrichten beliefern. Das ist ja nicht bloß E-Mail, das ist ja LinkedIn, das ist WhatsApp, das ist SMS, was immer. Da macht der Messebesuch schon, also ist schon eine Ausnahme, aber wird immer vollgetaktet dann so. Gibt es da einen Ausweg? Haben wir da einen Tipp zum Beispiel, wie man den Messetag so effizient wie möglich nutzen kann, wenn man unter Informationsdruck steht?
Tipp der Woche.
Geh auf eine Messe mit einem bestimmten Ziel. Ne? Sei es Informationsbeschaffung, sei es Produktneuheiten, Innovationen zu finden, mein Netzwerk zu pflegen, möglicherweise in einer Konferenz mir Content, Wissen anzueignen.
Mich selbst zu positionieren.
Zum Beispiel auch. Ne? Das ist People Branding oder das, was ich eher so im Netzwerk sehen würde. Der ein oder andere sucht vielleicht auch einen Job. Kann ja auch durchaus sein. Ne?
Das ist
ja
eine
auch
super Plattform dafür.
Kann man auf alle Fälle nutzen, ja. Und ich glaube, wenn du für dich selber klar hast, welche Ziele du verfolgst mit deinem Messebesuch, dann kannst du dich da entsprechend auch vorbereiten. Sei es, wenn ich jetzt sage, ich will bestimmte Produkte sehen von bestimmten Ausstellern, dann versuche ich die vorher abzukontaktieren und sagen, hey, habt ihr einen Termin für mich, weil ich habe das und das Anliegen. Jeder Aussteller ist froh, wenn er so einen Besucher am Telefon hat. Der andere Besucher will vielleicht nur ein gratis Ticket, ruft halt auch irgendeinen der Aussteller an. Und
ne? Das können sie so bei uns teilweise auch haben. Komponiert unterstützt ja die Embedded World und auch andere Messen sehr gerne. Genau, bei uns kann man auch.
Dann können sie sich bei euch melden. Genau. Genau. Aber das ist, Termine zu strukturieren, vielleicht auch mit meinem Netzwerk über die Social-Kanäle entsprechend auch mitzuteilen. Hey, ich bin vor Ort, lass uns spontan treffen, wenn du mich siehst oder ich laufe in dich hinein oder wir machen spontan kurzfristig noch was aus. Also es ist immer, was du letztendlich auf der Messe für Ziele verfolgst und da musst du dich einfach ein Stück weit vorbereiten.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Aspekt. Digitale Kanäle zur Vorbereitung, ohne dass es belastend ist, möglicherweise zur Begleitung, dass man erreichbar ist auf engen Kanälen. Ja. Ja. Und auch zur Nachbereitung, oder? Also digitale Kanäle sind doch eine sehr schöne Rahmung für ein solches Event, oder?
Es kann das ganze Thema unglaublich unterstützen, ja. Das ist, also sei es die Social Media Kanäle im klassischen B2B-Bereich, aber auch Newsletter, E-Mailings, die eine oder andere, wie für eine ITSA haben wir die ITSA 365, das ist ja das ganzjährige Angebot zum Thema IT-Security mit unterschiedlichsten Produkten, die wir dort den geneigten Usern auch zur Verfügung stellen. Also das ist natürlich unterstützt Digitalisierung in der Vorbereitung, gerade auch, sage ich mal, auf unseren Webseiten, wenn du sagst, hier, ich will mir einen Überblick verschaffen, wer ist da, kann ich Termine vereinbaren, kann ich die Produkte vorab schon mir mal ein bisschen näher betrachten, was der Aussteller auch mit dabei hat und so. Also das ist vielfältig und ich glaube, gerade jetzt auch nach und nach das Thema KI zieht ja immer mehr rein auf unsere Messe-Webseiten und die können dich super unterstützen in der Vorbereitung auf deinen Messebesuch.
Ja, der Bescheidenheit, wir Komponier schreiben mit Markt und Technik, Elektronik, nicht auch rund, also wirklich rund, 365 Tage im Jahr über die wichtigen Messen, über die wichtigsten Aussteller, was die anzubieten haben und geben da halt eine Plattform. Mhm. Also Inspiration ist, glaube ich, eines der Kernelemente einer Messe. Mhm. Inspiration. Man macht quasi, man kann zwar gezielt Stände besuchen, aber im Endeffekt ist ja das Geile an der Messe, dass du rumläufst und Sachen siehst oder Leute triffst, die du lange nicht mehr gesehen hast. Zum Beispiel im Jahr, weil die Bandit World einmal im Jahr ist. Wie auf der Wiesn. Weißt, ich war schon lange nicht mehr drauf, schon ein Jahr nicht mehr. Wird Zeit, dass ich wieder hingehe, wie der Polt gesagt hat. Und da kann man halt Inspiration finden. Unsere Medien wollen natürlich dabei helfen. Nichtsdestotrotz habe ich Teams. Also wir zum Beispiel haben auf der Embedded World immer Weißwurststand. Und ich bin froh, wenn Leute oder Kunden zu uns kommen und Weißwurst essen. Und dann sitzt einer da, dann kommt ein anderer Kunde dazu und so weiter und so fort. Jetzt bin ich als Geschäftsführer von Komponiers in letzter Konsequenz für den Messestand verantwortlich.
Also auch für die Weißwürste?
Letztendlich ja. Ist tatsächlich bei uns wichtiges Thema. Der Robin, hi Robin, der besorgt die Weißwürste immer und da haben wir echt, da nehmen wir echt ernst, ja. Also wir nehmen nicht irgendwelche Weißwürste, sondern nehmen mit die besten Weißwürste, die es gibt, von der Metzgerei, die ich nachher noch nenne. Und wir haben extra spezielles Bier, auch alkoholfreies logischerweise, weil es ja tagsüber ist. Aber wir haben Tegernseher, also nicht so ein Plempe. Und achten da sehr darauf. Und mir ist es wichtig, dass der Stand voll ist. Und ich habe auch unsere Leute, die am Messestand arbeiten, sind welche, die wirklich Lust darauf haben und die gerne den süßen Senf, weil Weißwurst ist so mit süßen Senf, die Norddeutschen, das gerne machen. Was würdest du denn sagen, was muss man denn beachten, wenn man auf einer Messe arbeitet oder Personal aussucht für eine Messe? Was ist das wichtigste Kriterium für jemanden, der auf dem Messestand, auf der Embedded, sagen wir mal, oder auf der ITSA arbeitet? Was muss der können?
Also er muss ein Menschenfreund sein. Er muss gerne mit den Menschen reden, er muss gerne den Menschen zuhören. Ja, gerade also bei dir am Stand, du hast eine Willkommenskultur. ja, also das ist, du bist quasi der Gastgeber auf deinem Stand und setzt auch Leute zusammen, die dann ein bisschen spontan zusammenpassen.
Verstehen das alle Aussteller, dass sie eigentlich ein Gastgeber sind und eigentlich eine positive, glänzende Atmosphäre geben sollten?
Ja, es gibt natürlich immer Negativbeispiele, ist klar, aber ich glaube, mehr und mehr zieht es diese Denke und auch diese Zielsetzung, was will ich auf einem Messestand auch entsprechend bewirken. Also auch der Aussteller hat ja Ziele, warum er auf die Messe kommt. Glaube, dass das gerade in den letzten Jahren durchaus nochmal einen Schub bekommen hat. Was will man auf einer Messe machen? Was brauche ich auch für Menschen an meinem Messestand, damit ich erfolgreich sein kann?
Ja. Hilft dir auch so nach dem Motto Standetikett oder so, wenn man merkt, okay, die Leute brauchen so ein bisschen so eine Idee. Yes. Es geht ja auch um eine Identifikation, ist ja auch ein Riesenunterschied, ob manche, die scheinen da einfach Leute dafür anzustellen, die dann da den Stand repräsentieren, finde ich aus meiner Sicht ein bisschen dünner. Wenn wir von der Universität beispielsweise auf eine Bildungsveranstaltung gehen, gucken wir, dass Personen von uns da sind, weil wir natürlich dann die Fragen haben und die für die Fragen Rede und Antwort stehen können und auch konkrete Fragen haben, was denn die potenziellen Zielgruppen von uns erwarten. Also wir nutzen das ja auch dann wirklich als Dialog sozusagen. Und also habt ihr da so ein bisschen so eine Handreichung für die sagen, okay, wir signalisieren auf allen Ebenen, dass wir eigentlich nicht wissen, worum es eigentlich geht bei einer Messe, wenn wir Aussteller sind?
Also du kannst dir hier Informationen und so ein bisschen eine Guidance holen über den Verband, über den AUMA-Verband, der solche Handreichungen gibt. Okay. Genauso über, ich weiß nicht, wer das ist, inzwischen heißt der German Innovators, glaube ich. Früher war es der geförderte Gemeinschaftsstand junger innovativer Unternehmen, die sehr viel Handreichungen bekommen. Wie trete ich auf?
What you should do.
Was muss ich vor der Messe machen? Wie verhalte ich mich vielleicht während der Messe? Was mache ich auch im Nachgang noch? Das ist natürlich auch nochmal eine sehr wichtige Geschichte. Wir bieten sowas auch für die internationalen Startups mit Partnern an, die vorher so ein bisschen Pitch-Training bekommen.
Pitch mit P.
Das wird sehr gern angenommen, weil diese klassischen Investoren-Pitches sind auf einer Messe jetzt nicht unbedingt gefragt, weil so viele Investoren sind nicht da.
Durchaus, ein paar Scouts habe ich schon mal gesehen, tappeln da rum.
Alles auch gut, deswegen wir fördern das auch, dass Investoren hier, sage ich mal, gewisse Angebote auch bekommen. Aber es ist eigentlich ein Marketing-Pitch und das kennen viele Startups oftmals nicht, sondern die sind es gewohnt, hey, ich muss in der Phase pitchen und dann brauche ich das. Und das sind dann ganz andere, sage ich mal, Präsentationen, die dann auch entsprechend halten. Aber ja, es gibt unterschiedlichste Angebote von uns als Messegesellschaft, jetzt selber nicht, weil die von unserem Verband sind, so gut, dass wir da
selber nichts machen müssen. Wichtig ist eigentlich, dass man bei der Auswahl des Standpersonals halt vorab schon sagt, der hat es drauf, der ist nett oder der oder die ist nett, die können das. Und manche, glaube ich, da hilft Training auch gar nicht so viel, sondern du musst einfach nett sein.
Ja, du musst nett sein, du musst offen sein, freundlich, du musst auf die Menschen zugehen, genau, aktiv sein. Bestenfalls auch, ja, auch schon vorab als Aussteller Termine mit potenziellen Kunden, mit meinen Bestandskunden machen. Also dass auch Leben auf dem Stand ist.
Wobei bei der Embedded World, genauso wie in der Elektronika, da ein bisschen eine Ausnahme messen sind, weil die Embedded World hat einfach so nette Leute. Also die Leute sind einfach diese Embedded-Entwickler, eine Arbeitsmesse, eine klassische, die sind einfach freundlich und höflich per se. Also es ist ein sehr respektvoller Umgang. Es gibt auch andere Messen, ja, wo es ein bisschen anders,
ein bisschen huppiger zugeht.
Aber auf der Embedded hält jeder die Tür auf und ist einfach höflich, da macht es echt Spaß zu arbeiten. Ich bin ja selber da. Und das Einzige, wo ich gefährlich finde auf der Embedded, ist am Tag davor. Also wenn es am Dienstag losgeht, wenn man am Montagabend über die Messe läuft und seinen Stand nochmal anschauen möchte, brauchst du Nerven. Diese Leute, die Stand bauen, das sind echt harte Jungs, die großen Respekt, die haben Zeitdruck. Die haben einfach Druck, Dienstleisterdruck, und die werden auch teilweise unter Druck gesetzt und sind Maschinen teilweise, die da arbeiten. Das merkst aber auch. Also ich würde nicht so mit dem Kopfhörer durch die Messehallen laufen, entspannt und mal schauen, was passiert, weil kann sein, dass dir ein Gabelstapler ins Kreuz fährt oder halt der 30-Tonner von hinten. Da ist echt was los.
Denn das Ding muss starten.
Es muss halt pünktlich
fertig sein. 8 Uhr geht das los.
Da ganz klar gesagt, Arbeitssicherheit wird bei uns sehr groß geschrieben, deswegen wird dich jetzt keiner umfahren.
Nee, aber ich habe trotzdem immer, geht's halt ab. Ja.
Aber angeschnauzt wirst du werden, wenn du da blöd den Weg rumgehst.
Das kann schon, wenn du meinst, jetzt musst du am Nachmittag irgendwie am Montag irgendwie
flanieren,
dann musst du
wandeln.
Ja, genau. Ich kann also auf Seiten schubst. Und ihr habt ja selber bei der Nürnberg-Messe gibt es eine Tochtergesellschaft, Holtmann Plus, die ja Stände baut.
Ja.
Gut. Ja. Kennst du da jemanden?
Ja, wir kennen die ganze Mannschaft natürlich. Jörg Zeisig als Geschäftsführer. Das ist ja, Messe ist ja nicht, das mache ich nicht ich allein oder mein Team allein oder vielleicht noch Marketing und ein bisschen Sales und so, sondern das ist Mannschaftssport. Ja, und da gehört neben all den Menschen, die auch, sage ich mal, nicht sichtbar an der Messe arbeiten. Wir haben Servicebereich, wir haben Buchhaltung gehört dazu. Das ist ja ein großes, großes Game. Und dann kommen wir zu unseren Servicepartnern und Partnern an der Messe, die zum Teil Tochtergesellschaften sind, aber auch sonst normale Servicepartner der Nürnberg Messe sind. Und das muss Hand in Hand gehen, wie Zahnräder, wie ein Uhrwerk läuft das.
Ganzes
nochmal.
Ökosystem.
Ja, auch wichtig am Einlass, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe bei der Nürnberg-Messe im Einlass immer gute Erfahrungen gemacht. Teilweise sind manche ein bisschen hölzerner, manche nicht so. Oder am Parkplatz, da musst du nette Leute haben. Weil mein erster Eindruck ist in der Regel am Parkplatz.
Das stimmt.
Genau. Oder am Eingang.
Wenn dich da einer anschnauzt, fahr jetzt links rum oder rechts rum, dann hast du keinen Bock drauf.
Genau.
Ja. Dann geht es schon mal schlecht los.
Und das ist wirklich wichtig, dass die Servicepartner auch funktionieren. Ja. Die Auswahl ist, glaube ich, nicht immer einfach, weil es ja auch harte Jobs sind, in der Kälte stehen. Also die Embedded World ist meistens zu einer Zeit, wo es wieder ein bisschen wärmer ist, ja. Aber trotzdem ist es halt noch Winter.
Ja.
Die letzten Wochen.
Es kann so und so sein, aber das ist ja, wenn du denkst, es geht normal im Januar los und dann ist das erste Geschäftshalbjahr geht so bis Juni und da ist gefühlt jede Woche mindestens eine Veranstaltung und meistens alle 2 Wochen eine Messe. Und da ist es halt schon, es ist immer unter Zeitdruck, weil wir ja das Gelände sehr stark auslasten, was natürlich gut für uns als Unternehmen ist. Aber da kommen wir schon manchmal in der Logistik auch an die Grenzen dann.
Auch als einzelner Logistikmitarbeiter, ne? Weil das ist ja sozusagen, wenn du jetzt da die Person, die auf dem Parkplatz dich einweist, der ist ja nicht für die Embedded da, sondern der ist für alles da. Ne? Genau. Der hatte 3 Tage vorher hatte der was anderes und 3 Tage später hat er wieder was.
Ja. Ist ja auch interessant, ich rede oft mit den Kollegen am Eingang. Und die können dir echt genau sagen, welche Messe ist. Also nicht jetzt wegen den Badges, weil sie es lesen können, sondern es echt, jede Messe hat eine eigene Kultur.
Das ist eine andere Atmosphäre.
Echt eine andere Atmosphäre. Ja. Musst halt mögen. Die Embedded World zum Beispiel hat halt eine freundschaftliche, freundliche Kultur, was wir beide auch wissen, weil wir schon seit über 20 Jahren da jede Woche, sage ich, einmal im Jahr, meistens am ersten Messetag um 15 Uhr im Raum Seoul einen Vortrag halten, das Media Summit.
Ja,
wenn du dich erinnerst, warst du mal dabei.
Ich kenne das, ein ziemlich gutes Event. Genau. Stichwort Willkommenskultur. Wer ist denn auf einer Messe willkommen?
Grundlegend jeder, der für sich Nutzen findet auf einer Messe.
Genau.
Ja, ja. Also das ist, ich sage immer, Messe ist Plattform. Und so ein bisschen die Kunst drin liegt ja daran, die richtigen Menschen mit den richtigen zu verbinden. Ja?
Total.
Und das ist das Angebot und Nachfrage generieren ja dann auch so eine Veranstaltung.
Genau, aber die Anbieter müssen ja zu den Kunden auch passen, also zu den Teilnehmern passen. Ja. Also da geht es um eine gewisse Fitness, also einen gewissen Fit, dass das zusammen korrespondiert. Ja. Und ein anderer Aspekt, hier geht es ja auch um hochelaborierte Technologie am Puls der Zeit. Ja. Wie betrachtet ihr das, dass ihr auch eine Security-Perspektive habt, dass sich da die Aussteller auch sicher fühlen, dass die sich wohlfühlen? Und ich bin ein großer, also ich mag die Willkommenskultur, die ihr jetzt auch beide skizziert habt.
Mit süßen Senf.
Genau, aber Everybody's Darling ist auch Everybody's Step. Und dann gibt es auch nicht auch ein Risiko, dass das dann auch mal missbraucht wird? Und wie geht man mit sowas um? Weil ihr wollt natürlich offen sein und ich will das auch gar nicht wegnehmen. Mhm. Also ich finde das gut, aber man will ja auch nicht naiv sein, oder? In einer Welt, die immer deglobalisierter wird und wo vielleicht dann auch einfach so eine Konkurrenz mal ausgehorcht wird oder mal ein Foto gemacht wird oder wie seht ihr das? Auch mit, auf einer Länderebene auch.
Also du hast natürlich immer die Gefahr, dass Industriespionage auch auf Messen passiert oder Spionage an sich oder dass kopiert wird. Wir versuchen da natürlich im Vorfeld oder auch während der Messe mit gewissen Services zu helfen, sollte hier irgendwie Plagiat entdeckt werden. Der Zoll ist zumeist vor Ort, Polizei ist mit vor Ort. Man kann da dann kurzfristig reagieren. Es gibt Messen, wo wir gewisse Länder ausschließen, einfach aufgrund von Embargo-Listen oder Export-Import-Verboten. Gehen wir relativ oder sehr transparent damit um. Aber an sich sind wir eine Handelsplattform. Und oder eine Plattform für Markt und für Handel. Und es wird momentan ist wieder der Trend weniger Globalisierung, aber im Endeffekt gerade die Tech-Bereiche, die haben die globalen Lieferketten, die haben die globalen Absatzwege, die werden da nicht drum rumkommen. Aber der Markt und auch die Community, was ja auch am Messe ist ja bestenfalls auch eine eigene Community. Die regelt es meistens schon auch, sag ich mal, selbst.
Die kennen ein bisschen ihre Pappenheimer und so. Okay. Ja.
Die Globalisierung ist extrem wichtig, auch bei Messen.
Ja.
Viele große Messen haben auch Auslandsformate. Die Embedded World wird auch internationaler. Die ist China, dann ist sie in wieder heuer im Oktober in Anaheim bei Los Angeles. Mhm. Die Embedded World North America und heuer zum ersten Mal auch in Indien, Embedded World India. Klar. Eine Frage. Also erstmal Embedded World Glückwunsch dazu, dass das international werdet. Ich glaube, es ist wichtig, weil viele Entwicklungen eben auch da in Amerika, in Indien stattfinden. Aber sind Messen im Ausland anders? Ist eine Embedded World in Anaheim anders als eine Embedded World in Nürnberg aus deiner Sicht?
Also grundlegend, dass es die Plattform ist, wo man sich trifft, um eben Netzwerke zu pflegen, Innovationen zu entdecken, das würde ich behaupten, das ist global sehr ähnlich. Ich sage immer, wo Embedded draufsteht, ist auch Embedded drin. Es gibt aber natürlich regionale Anpassungen für die Märkte. Also in den USA schaut es jetzt nicht 1:1 kopiert aus, wie jetzt hier in Nürnberg, und in China schaut es auch nochmal anders aus und in Indien sowieso. In Indien gehen wir von vornherein als Co-Location zum großen Tech-Summit, wo wir jetzt eher über die Content-Seite kommen, weil die sehr interessiert sind an Vorträgen, an Konferenzinhalten, an Workshops. Dazu wird es Ausstellungen geben, aber da sind wir uns so ehrlich, das wird jetzt nicht die erste 20.000 Quadratmeter Messe, die wir von heute auf morgen in Indien aufklappen. Und
aber das Potenzial ist ja riesig in Indien.
Potenzial ist enorm. Ich sehe das auch bei den anderen Standorten, aber man muss halt da realistische Erwartungen haben und auch, sage ich mal, nachhaltig wachsen, weil was bringt es mir, wenn ich im ersten Jahr 10.000 Quadratmeter verkauft habe, verschenkt habe, was auch immer, nur dass es halt groß ist und weder Aussteller noch Besucher kann seine Ziele verfolgen.
Total,
das absolut. Ist das große Thema.
Du bist ja auch ein sehr offener Mensch und bist doch, feierst gerne, deswegen kennen wir uns ja auch so gut. Mal eine private Frage, gehst du gerne auf Standpartys oder findest du es eigentlich langweilig?
Ja, Steinpartys ist so der härteste Job quasi. Also das gehört mit dazu. Das ist sowohl unsere Ausstellerpartys, die wir ja oftmals als Messeveranstalter für Aussteller oder für interessierte Kunden veranstalten oder eben auch die Aussteller selbst, die sie dann vor Ort auf ihrem Messestand machen. ich versuche da bestmöglichst die Partys in Anführungszeichen auch mitzunehmen, weniger um selber zu feiern, sondern einfach auch um Präsenz zu zeigen, um beim Kunden vor Ort auch nochmal das Gesicht
zu zeigen. Genau.
Und genauso sehen das ja auch die mit oder das ganze Team, die sind da auch sehr gern unterwegs und das ist einfach auch nochmal eine andere, sage ich mal, Situation, wo man mit dem Kunden vielleicht einmal ein bisschen lockerer ins Gespräch kommen kann, beziehungsweise auf einer anderen Beziehungsebene einsteigen kann.
Gib doch kurz einen Tipp. Eine Sache Standparty do und eine Standparty don't. Du hast jetzt da einiges erlebt, sag mal so ganz konkret. Also, eine Sache, die eine gute Idee ist oder die dir gesagt hat, okay, das hat gut funktioniert und eine Sache, wo du sagst, ach komm, das wäre doch eigentlich schön, wenn ihr das nie mehr machen würdest.
Ich was sagen, weil ich auch viel auf Standpartys bin. Dann
kannst du auch was sagen. Genau.
Also was ich don't empfehle, ist, man sollte nicht hungrig auf eine große Standparty gehen.
Okay.
Man sollte vor was gegessen haben, weil man unter Umständen nicht zu essen bekommt und dann läuft das Essen an dir vorbei, meistens Fingerfood logischerweise. Mhm. Ja. Und du kriegst nichts zum Essen und wirst nicht besser gelaunt dadurch. Also okay. Das ist mein Tipp.
Ja, ein weiteres don't kann man noch ergänzen. Das ist nicht darauf hoffen, dass Leute einfach so vorbeikommen.
Ich wollte jetzt auch in der Tat auf die Ausstellersicht wollte ich sozusagen reingehen. Genau, also einfach nur hoffen, das ist, glaube ich, keine gute Idee, sondern gezielt einladen, auf die Leute zugehen, was bieten, direkt.
Es muss nicht
wieder einmal Face-to-Face, ne?
Auch. Face-to-Face, Beziehungsmanagement in Anführungszeichen. Es muss nicht das teure Fingerfood sein, es muss nicht Champagner sein. Wenn die Leute lustig sind, wenn genügend Menschen auch da sind, dann passiert es von alleine, dass die Menschen ins Gespräch kommen.
Eigene Dynamik.
Ja.
Okay, gut. Also ein Du ist persönliche Ansprache. Gib uns doch ein Don't.
Nicht auf unsere Securities hören.
Okay.
Da spricht der Executive Director von der Nürnberg Messe. Die Securities muss man wirklich auch respektieren, weil die arbeiten ja auch nachts und die stehen dann da. Und
Wahnsinn.
Da sollte man nett sein zu denen, weil die haben keinen leichten Job.
Ich weiß, man ist dann ja emotional ja auch meistens ein bisschen aufgeladen und will feiern. Und gerade wenn die ersten zwei Messetage gut gelaufen sind,
jetzt ein bisschen ausgelassener?
Kann man ausgelassen feiern, das ist auch kein Problem, solange alles in den Rahmenbedingungen abgeht.
Dass man sich nicht an einem Messestand hinstellt und da die Bierflasche abstellt, zum Beispiel solche Sachen. Gibt es irgendwas zum Abschluss, wenn es zu krass ist, schneiden wir es einfach raus. Ja? Gibt es irgendwas, was war das krasseste Erlebnis, was du bisher auf einer Messe gehabt hast?
Also negativ war sicherlich die 2020er Veranstaltung mit das Negativste, was da passiert ist, allein im Vorfeld und dann auch auf der Messe noch selber. Positiv, glaube ich, das ist die vielen Begegnungen, die du hast. Also ganz unterschiedliche Art. Ich weiß, meine erste Messe in Nürnberg, das war ein indischer Aussteller, der hatte irgendwie 8,92 Quadratmeter und ich wollte die halt besuchen, weil das war so der erste Kontakt. Ich bin da kurz vorher eingestiegen und das war so mein erster Kontakt mit Ausstellern und dann auch gleich noch ein Inder und war sehr spannend für mich und ich habe immer versucht, zu denen an den Stand zu kommen. Aha. Und die waren aber so super beschäftigt. Der Stand war minimal klein, das war nicht wirklich Deko, die hatten kaum Flyer dabei, aber die waren Tuschuhe im
Umlagert, okay.
Yeah. Und die waren halt genau offen, sind auf die Leute zugegangen und haben halt ihr Produkt promotet. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Das ist ein schönes Erlebnis. Aber ansonsten gibt es natürlich, jetzt mache ich es fast 15 Jahre lang, gibt es viele, viele schöne, kleine und große Begegnungen oder Momente, die es einfach ausmachen auch.
Und viele, Matthias, hatten wir auch gemeinsam. Mhm. Deswegen ist es so ein besonderer Podcast heute für mich gewesen. Danke, Matthias. Und danke, Bene, dass du dir Zeit genommen hast und kurz vor 5 am Dienstag zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist, dass wir den live übertragen können. Live, ab sofort jeden Tag.
Genau.
Die können sie auch mal anders hören, logischerweise. Aber wir hatten wirklich viele schöne Erlebnisse bei den Messen zusammen. Ja. Deswegen hat echt Spaß gemacht mit dir, auch heute wieder. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens auf der nächsten Messe.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald,
Danke, dass du hier warst.
Danke.
Ciao.